ARD. Hallo, ich bin Juliane Neubauer und für diesen Podcast darf ich mit Menschen sprechen, die einen ungewöhnlichen Alltag erleben, durch einen Schicksalsschlag besondere Aufgaben bestreiten oder sich außerhalb von dem wiederfinden, was andere als normal bezeichnen. In dieser Folge wird es darum gehen, was passiert, wenn Einkaufen zur Sucht wird.
Da habe ich wahrscheinlich dann die Kontrolle komplett verloren, weil immer, wenn es mir schlecht gegangen ist, also wenn ich mich einsam gefühlt habe, mich verlassen gefühlt hatte, wenn ich mit irgendwelchen Menschen halt Diskussionen hatte, Streit hatte, habe dann für mich zurückgezogen und dann habe währenddessen dann halt gekauft. Das hat man mir über Tag auch nicht angesehen. Das habe ich alles in der Nacht gemacht. Also ich habe zu meinen Höchstzeiten eine Stunde geschlafen in der Nacht. Ich konnte das halt nicht mehr steuern. Das war wie ein Fluss und den konnte ich nicht stoppen. Das ist wie ein Schnellboot, was dann auf einmal Gas gibt und dann der Stoppschalter da irgendwo fehlt. Auch Rabatte oder so. Damit konnte man mich sehr leicht catchen.
Das sagt Sebastian. Eigentlich heißt er anders, aber seinen richtigen Namen möchte er hier nicht nennen, was natürlich okay ist. Sebastians Geschichte hat mich tief berührt, denn eigentlich geht es im Kern gar nicht um Kaufen, sondern um die Angst davor, allein zu sein oder verlassen zu werden. Diese Angst versuchte Sebastian mit Online-Shopping und großzügigen Einladungen und Geschenken wettzumachen. Es fing vermeintlich harmlos an, endete aber in einem Kontrollverlust. Zehntausenden Euro Schulden und der Gefährdung seines Familienlebens. Am Ende, so wird Sebastian uns erzählen, ließ ihn eine Anzeige von einem Kollegen auffliegen. Denn, auch das wird hier Thema sein, die Kaufsucht führte Sebastian dazu, ein komplettes Parallelleben zu seiner Umgebung zu führen. Wie es dazu kam und warum eine Therapie der einzige Ausweg war, das erzählt er uns jetzt.
MDR Aktuell. Tabubruch. Der Podcast über Schicksale hinter die Nachrichten.
Früher, als ich Teenie war, habe ich mich mit Freundinnen in der Innenstadt zum Shoppen verabredet. Irgendwie war Einkaufen und Geld ausgeben damals eine Art Hobby. Neue Sachen kaufen, das war was Tolles. Das hatte ich schon als Kind gelernt. Als ich angefangen hatte zu studieren, habe ich dann das erste Mal etwas im Internet bestellt. Fachbücher für mein Studium. Wenn man online bestellt, hat man noch schneller Geld ausgegeben. Statistiken zeigen, dass Tendenzen zur Kaufsucht seit der Etablierung von Online-Angeboten zunehmen. Und das Problem geht nicht erst dann los, wenn man etwas kauft. Schon das Recherchieren und Stöbern in Online-Shops kann Teil einer Suchterkrankung sein, die bisher ziemlich unter dem Radar läuft. Es war auch gar nicht so einfach, eine Person mit Kaufsuchterfahrung zu finden. Es gab in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen keine einzige aktive Selbsthilfegruppe oder Anlaufstelle für Kaufsüchtige, obwohl auch hier unter Garantie viele Betroffene leben. Fündig bin ich in Norddeutschland geworden. Hier lebt der 44-jährige Sebastian, der uns seine Geschichte erzählen wollte. Für das Gespräch sind wir uns von Hörfunkstudio zu Hörfunkstudio zugeschaltet. Ich frage mich, wie es bei Sebastian zu Hause aussieht. In meiner Fantasie lebt er in einem Haus voller gekaufter Dinge. Stimmt aber nur halb, erzählt Sebastian.
Wir wohnen in einem Haus auf einem Dorf und es sieht chaotisch aus, weil wir einen Sohnemann von 3 Jahren haben, der überall alles durch die Gegend wirft oder bespielt, jeden Raum bespielt, und es sieht normal aus bei uns. Also komplett wie ein ganz normales Familienhaus, würde ich sagen. Also da steht jetzt mal mehr und weniger drin über Spielsachen und die Geräte oder sonstiges, die man so im Haus hat, die sind auch alle normal.
Wenn du an deine Kindheit oder Jugend zurückdenkst, ne? Welche Rolle hatte damals Shoppen für dich?
Shoppen, damals habe ich da gar nicht so drauf geachtet. Da habe ich eigentlich jetzt von meinen Familienverhältnissen so eher einen normalen Umgang damit gehabt. Ich hatte letztendlich auch scheinbar alles, was ich brauchte. Dadurch, dass ich ein Scheidungskind bin, ist das halt so gewesen, dass man auch sich selber vieles dann gekauft hat oder auch arbeiten war dafür schon als Jugendlicher, dann um sich irgendwas dann letztendlich leisten zu können, weil so viel, wir hatten alles grundlegend, aber das Geld selber war sehr eng bemessen letztendlich.
Das heißt, deine Eltern oder je nachdem das Elternteil, mit dem du dann gelebt hast, hatte auch eigentlich ein relativ normales Einkaufsverhalten, würdest du sagen?
Ja, doch. Also letztendlich eher weniger als zu viel, weil wir nicht so viel Geld hatten und wir waren drei Kinder zu Hause. Und dann musste man natürlich auch dementsprechend gucken, was man sich leisten kann oder auch nicht, ne?
Und wie viel Geld hattest du dann so als Teenie-Jugendlicher zur Verfügung? Oder wofür hast du auch gern Geld ausgegeben?
Ja, wofür habe ich das ausgegeben? Für alles das, was ich toll fand, halt ganz normale, ja, Skateboards oder sonstiges, aber auch gerne was oder viel für Essen oder viel auch Geld für Freunde oder denen dann geliehen oder mitgegeben. Also ja, alles, wo ich mich damit gut gefühlt habe.
Gab es so Statussymbole, die da irgendwie eine Rolle gespielt haben auch schon?
Nee, bei mir war das nicht so für den Status, eher nicht, eher für Zeit für das Zusammensein. Also das habe ich heute auch immer noch, dass ich mir jetzt keine Klamotten oder Schuhe oder irgendwelche Hosen, die Hipster sind, gerade so kaufe, sondern da trage ich auch eher so Hosen, die sind mal 10, 12, 13 Jahre alt oder auch Schuhe, da habe ich nur ein paar, was ich immer trage und dann auftrage. Ich habe dann eher auch Geld für Freunde ausgegeben, scheinbar für Freunde ausgegeben, damit ich dann nicht alleine bin, ne?
Heute weiß Sebastian, dass das damals schon die Vorboten für die Kaufsucht waren. Anders als bei anderen Suchtmitteln sind die Zeichen für die Kaufsucht lange schwer festzumachen, denn Dinge zu kaufen ist für so gut wie alle etwas ganz Alltägliches. Ich wollte von Menschen, die ich in Leipzig auf der Straße getroffen habe, wissen, wie ihre Online-Shopping-Erfahrungen sind und was sie mit Kaufsucht assoziieren.
Wie oft bestellst du etwas online?
Das ist unterschiedlich, würde ich sagen. Es kommt auch drauf an, ob man irgendwas braucht. Aber ich würde schon mehrmals im Monat sagen.
Zweimal im Quartal? Ganz, ganz selten. Also meine letzte Bestellung ist jetzt auch 2 Monate her.
Ab und zu mal ein Buch oder vielleicht irgendwas, was man halt nicht im Handel vor Ort bekommt. Aber an sich kaufe ich nicht oft online ein.
Ich würde sagen, alle 2 Wochen. Und ich versuche es nicht bei Amazon zu machen.
Und wie oft stöberst du in Online-Shops?
Also das mache ich schon sehr, sehr viel. Stöbern, rumgucken und so weiter. Viel so Technikkrams, aber nicht so oft kaufen. Also ich bekomme BAföG, da ist nicht so viel übrig, um so viel zu kaufen.
Ich glaube auch eigentlich ein bisschen zu oft. Ja, vielleicht so 1-2 Mal pro Woche.
Relativ oft. Also ich glaube, es ist auch eine Form von Prokrastination, dass man einfach super viel Zeit da verbringen kann. Oftmals kauft man ja auch dann gar nichts, sondern schaut einfach nur rum oder lässt sich inspirieren.
Und besondere Angebote, die dann aufblitzen, haben die dann bei dir so einen Kaufimpuls?
Verschieden. Bei vielen Sachen denke ich mir auch, wenn man genauer hinguckt, sind es meistens nur ein paar Cent Unterschied.
Und wo würdest du sagen, beginnt eine Kaufsucht?
Boah, ich würde sagen, dann, wenn man A, selbst darunter leidet, B, finanzielle Schwierigkeiten bekommt und drittens es ein Weg ist, mit negativen Emotionen umzugehen, die einen so begleiten im Leben.
Naja, Kaufsucht würde ich jetzt vermuten, unabhängig von online oder vor Ort, wenn man einfach jeden Tag das Bedürfnis hat, wie eben bei einer Sucht, etwas kaufen zu müssen.
Im Prinzip geht es ja aber schon ein bisschen früher los. Ich merke das einfach bei uns im Haus, wenn immer die ganzen Pakete ankommen. Und wenn dann so ein bisschen, ich sag mal, so diese Freude am Shoppen verloren geht. Also dass man dann Bestellung nach Bestellung nach Bestellung hat und die eigentlich nur noch beiseite legt.
Kaufsucht oder unkontrolliertes Geld ausgeben muss natürlich nicht unbedingt in Online-Shops passieren. Bisher gibt es auch noch keine zuverlässigen Langzeitstudien, die belegen würden, dass Online-Shopping in den letzten Jahren deutlich zugenommen hätte. Tendenzen lassen sich laut Suchtforschung aber dennoch erkennen. Auch bei Sebastian zeigte sich die Kaufsucht vor allem beim Online-Shopping. Weißt du, was das erste war, was du online bestellt hast?
Oh, das erste, was ich online bestellt habe.
Bei mir waren das zum Beispiel damals irgendwie so im Studium so Lehrbücher. Das weiß ich noch bei Amazon.
Das kann ich gar nicht mehr sagen, weil da habe ich auch irgendwann den Überblick verloren, was ich wann wo bestellt habe tatsächlich. Das mag sein, dass ich das wahrscheinlich bei Amazon auch irgendwas zum ersten Mal bestellt habe. Das kann ich heute gar nicht mehr sagen. Aber es ging meist immer so bei mir. Man sagt ja immer so, Männer haben viel mit Elektronik zu tun. Das stimmt auch irgendwo, sage ich. Aber ich habe mir eher so Elektronik im Küchenbereich ausgesucht oder im Gartenbereich, Rasenmäher oder sonstiges oder Mikrowelle oder Küchengeräte. Damit fing das dann an. Oder Messer halt auch ganz gerne so zum Schneiden halt, weil ich auch dann gerne gekocht habe irgendwo, dass ich damit angefangen habe.
Und was waren so die Seiten, die du so angebrowst hast, um was zu finden, was deiner Meinung nach gut war? Wo waren die Verlockungen?
Ja, am Anfang war es viel Amazon tatsächlich, weil das war die größte Plattform dementsprechend. Und da habe ich am meisten gekauft. Und danach ging es ja dann auch über andere Plattformen halt, auch sowas wie Hornbach oder halt Obi, überall, wo es dann solche Gartengeräte gab oder technischen Geräte. Da habe ich dann natürlich auch dementsprechend dann immer geguckt und gekauft und alles online. Also habe ich mir das zuschicken lassen oder habe es dann irgendwo hinbestellt, in einen Ort oder in eine Filiale eher gesagt und habe das dann dort abgeholt.
Wir sind quasi jetzt schon in diesem Prozess, wo du online Sachen bestellt hast. Aber wie kam das denn quasi überhaupt, also wie bist du da so reingerutscht? Wie alt warst du damals erstmal und hast du denn schon Geld verdient zu der Zeit?
So ganz bewusst, glaube ich, ist es angefangen vor 16 Jahren, so 16, 15, 16 Jahren, dass ich gemerkt habe durch meine Vergangenheit, also ich bin adoptiert worden, dann durch zwei Familien gereicht worden und dann halt letztendlich Scheidungskind, wo meine Vergangenheit nicht so schön gewesen ist, wo ich gemerkt habe, irgendwas muss ich tun, um mir Leute zu erkaufen oder mir was Gutes zu tun, damit ich nicht alleine bin oder damit man mich nicht mehr verlässt halt. Weil ich gelernt habe, dass ich immer wieder irgendwo verlassen worden bin. Und da habe ich wahrscheinlich schon früh gelernt, was muss ich machen, um zu gucken, dass Leute bei mir bleiben oder was muss ich mir Gutes tun, damit ich mein Selbstwertgefühl halt aufwerten kann. Und da habe ich dann schon für mich relativ zügig festgestellt, dass ich dann einkaufen konnte, halt online halt unter anderem, wo das auch so keiner mitkriegt. Das ist ja, wenn man sich das dann vorstellt, wenn man was für 100 Euro kauft oder mehr, dann ist das ja sehr viel Geld und damit werte, zumindest habe ich das dann immer so gesehen, habe ich mich sehr aufgewertet. Oder wenn ich für andere Menschen halt was eingekauft habe oder viel Geld dann, wenn wir essen waren, dass ich halt viel Geld ausgegeben habe, um den anderen zu zeigen, ja, ich mag euch, bleibt bitte bei mir. Und die waren ja dann auch immer glücklich und waren ja, und ich hatte meine Freunde, in Anführungsstrichen jetzt mal gesagt, dann um mich. Und dann hat man mich halt nicht verlassen und das hat mir ein gutes Gefühl gegeben. Darum geht's halt dann.
Und das hat nie groß jemanden gewundert, dass du so großzügig warst?
Anfangs nicht. Ich glaube, da hat sich keiner wirklich Gedanken drüber gemacht. Ich habe auch letztendlich nach außen gesehen das Geld ja auch verdient. Und ich habe einen Beruf, da hatte man schon einen gewissen finanziellen Spielraum dann. Da hat sich keiner Gedanken wirklich gemacht, so bis irgendwann mal auch meine Frau auch gesagt hat, uns fehlt ja irgendwo Geld, obwohl wir beide gut verdienen. Wie kann das sein? Aber dann letztendlich auch nichts weiter bei gedacht halt. Also ich konnte das immer sehr gut verheimlichen und dann auch nicht wirklich sagen, ob wir nun Geld haben oder nicht, weil ich dann auch letztendlich dann viel für mich so einen heimlichen eigenen privaten Kredit aufgenommen habe, um alle Rechnungen bezahlen zu können. Letztendlich im Worst Case. Den privaten Kredit, den habe ich immer bei meiner eigenen Hausbank gemacht. Da hat meine Frau insofern nichts mitbekommen zunächst, weil wir verschiedene Konten halt haben, so dass ich dann immer so zu meiner Bank gehen konnte und letztendlich dann immer so, ich hatte ja ein Dispo auf meinen Karten, auf meiner Kreditkarte, ich besitze heutzutage keine Kreditkarte mehr und auch in meinem ganz normalen Konto und das habe ich dann immer wieder ausgeglichen durch diesen Kredit. Und dann haben sich halt die Schulden dann, wo ich jetzt gerade dabei bin, das alles abzuzahlen, halt mit meiner Frau zusammen aufgetürmt und wurden immens hoch.
Wie viel war das?
Ja, damals waren das um die 78.000 Euro. Und da haben wir jetzt schon einen großen Batzen von wieder abzahlen können, einen großen Teil. Und haben Gott sei Dank noch keine finanziellen Nöte, so dass wir das Haus aufgeben müssen oder den Kredit, weil den müssen wir ja auch noch bedienen. Das bekommen wir alles gestemmt momentan, genau.
Als ich Sebastian frage, wann das Kaufen und Geldausgeben für ihn außer Kontrolle geraten ist, nennt er einen ziemlich konkreten Zeitpunkt und eine Art Auslöser.
Ja, ich glaube, das fing so wirklich so 2006, in dem Zeitraum so an. Da hatte ich mir ein Auto gekauft oder auf Kredit gekauft und da war es tatsächlich so, dass nicht der Status da irgendwo eine Rolle gespielt hat, sondern ich das Auto so mochte und mir das einfach gönnen wollte. Das war ein Volvo. Und da fing das dann an mit 23.000 Euro halt Rat, also Kredit beim Autohaus. Und dann letztendlich habe ich darüber gemerkt, auch wahrscheinlich dann nochmal flüssiger irgendwo, das tut mir gut, das mag ich ganz gerne. Mir was Gutes tun und dann mache ich wohl weiter, auch mit den Gartengeräten oder mit den Küchengeräten oder den Messersets, die ich dann irgendwo gekauft habe. Und da habe ich wahrscheinlich dann die Kontrolle komplett verloren, weil immer, wenn es mir schlecht gegangen ist, also wenn ich mich einsam gefühlt habe, mich verlassen gefühlt hatte, wenn ich mit irgendwelchen Menschen halt Diskussionen hatte, Streit hatte, was ich überhaupt nicht abkann, ich möchte mich mit keiner Person irgendwie eigentlich streiten oder dann Zwiespalt geraten und die mich dann unfair behandelt haben oder ungerecht behandelt haben, meiner Meinung nach, dann habe ich das immer nach innen gerichtet, also nicht die Wut nach außen gelassen oder dem kundgetan, sondern habe dann für mich zurückgezogen und dann habe währenddessen dann halt gekauft. Das hat man mir über Tag auch nicht angesehen, das habe ich alles in der Nacht gemacht. Also ich habe zu meinen Höchstzeiten eine Stunde geschlafen in der Nacht, konnte aber trotzdem am nächsten Tag ganz normal arbeiten gehen. Das hat keiner mitbekommen. Also bei der Arbeit oder so habe ich nicht geshoppt, sondern dann letztendlich in der Nacht, wo es auch meine Frau und sonst keiner mitbekommen hat, dass man dann halt wirklich dann online gegangen ist. Das geht heutzutage ja schnell mit dem Handy oder einem Laptop. Das bekommt ja keiner mit, alle schlafen ja. Und da fing das dann an, dass ich dann mehr und mehr die Kontrolle verloren hat. Also auch partnerschaftlich, wenn ich mich mit meiner Frau gestritten habe oder mit Freunden oder anderen Familienangehörigen, dann habe ich mich zurückgezogen und bin dann in mich gegangen und habe dann angefangen zu kaufen tatsächlich. Auch zu verheimlichen halt, ne? Die Pakete versteckt, die wurden auch teilweise gar nicht aufgemacht, die habe ich dann irgendwo wieder weiter verschenkt. Zu Hause sieht man nicht, dass ich kaufsüchtig bin. Da haben wir letztendlich einen ganz normalen Haushalt in diesem Haus und ich horte auch nicht. Ich habe dann auch entweder alles wieder weitergegeben oder verliehen und ach, behalt doch. Aber ich habe es nie zurückgeschickt. Die Rechnung habe ich dann immer irgendwo bezahlen können, wobei ich dann auch monatlich halt irgendwo dann immer dann schieben konnte, weil das Geld hatte ich dann irgendwann nicht mehr zur Verfügung. Tatsächlich, da musste ich dann doch schon, das heißt nicht tricksen, aber dann wirklich die Fristen halt komplett ausreizen zu meinen Höchstzeiten.
Du hast schon gesagt, es hat dir einfach ein gutes Gefühl gegeben, dann etwas zu kaufen. Es hat dich so ein bisschen aufgebaut. Welcher Moment war das? Der Moment, wo du auf Kaufen geklickt hast? Oder kannst du das beschreiben? Oder auch schon die Suche nach dem richtigen Produkt?
Die Suche war schon, also Kaufsucht heißt ja nicht nur, dass ich da auf den Knopf drücke und dann gekauft habe und das in großen Massen und schnell und viel, sondern auch die Suche, dieses intensive Beschäftigen damit zu gucken, was brauche ich, was kann ich jetzt gebrauchen, oh, das interessiert mich. Da ging ja mehr Stunden für drauf als der eigentliche Kaufakt sozusagen, wo man das dann im Warenkorb hat und dann auf Kaufen drückt. Also da fing das schon an und da guckt man dann natürlich schon auf Preise oder gefällt mir das, das kann man gebrauchen. Da fängt auch ein Prozess an, wie kann ich das dann, wenn das dann auffallen sollte oder so, auch dann letztendlich legitimieren von meiner Frau. Brauchen wir das jetzt, der Rasenmäher geht ja vielleicht bald kaputt, er ist schon alt, wir brauchen ja einen neuen, dann habe ich schon mal einen neuen besorgt. Und da fühle ich mich dann, oh, ich kümmere mich um was. dann freut sich ja die Familie oder die Frau freut sich ja dann so, das redet man sich ein und dann ist man schon in diesem Selbstwert, dass man ein bisschen höher sich wohler fühlt halt. Das fängt schon beim Browsen an direkt, wenn man dann irgendwas sucht oder sich anguckt. Genau, da fängt das schon an und der Klick selber, das ist ja noch nicht mal eine Sekunde, dann hat man das gekauft. Am Anfang war das immer noch so ein Prozess, oh, finde ich toll, finde ich super, ich fühle mich gut. Und danach war es nur noch ein Prozess, sobald ich geklickt habe, war dieses Gefühl des Selbstwerts oder des hohen Selbstwerts, des positiven Selbstwertes auch schon wieder verflogen, so dass ich mir dann überlege, oh, was brauche ich jetzt noch, weil ich fühle mich ja gar nicht gut. Und dann, war das so ein Selbstläufer. Also ich konnte vom Kopf her nicht sagen, so ich stoppe jetzt hier, was mache ich hier jetzt gerade? Nein, da war ich so wirklich in dieser Sucht, in dieser Droge so schon mit drin, dass ich nicht aufhören konnte, das zu steuern und sagen, stopp, ich möchte, das ist Blödsinn, ich widerrufe alles und so weiter und so fort, weil es mir einfach dann zu gut getan hat.
Das macht ja auch das Online-Shopping, es ist ja eigentlich so angesetzt, dass du, wenn du was gekauft hast, dann kriegst du irgendwie, willst du hier nochmal gucken und guck mal, hier kriegst du noch einen Rabatt für den nächsten Shop und so weiter. Also ist das auch was dir da manchmal den Absprung dann vielleicht schwer gemacht hat?
Das kommt hinzu. Das ist ja halt dieses Marketing, das ist ja auch so gewollt, das ist ja auch so in Ordnung und das kann aber ein Großteil der Menschheit kann das ja steuern. Letztendlich, bloß bei mir, ich konnte das halt nicht mehr steuern. Das war wie ein Fluss und den konnte ich nicht stoppen. Das ist wie ein Schnellboot, was dann auf einmal Gas gibt und dann der Stoppschalter da irgendwo fehlt halt. Das hat mich sehr beeinflusst damit, auch Rabatte oder so, die haben mich am Anfang, damit konnte man mich sehr leicht catchen. Aber nachher war es eigentlich egal, da wollte ich dann irgendein Produkt haben, was teuer war, halt dann auch kaufen, selbst wenn da kein Rabatt drauf war. Ich habe natürlich vieles, was ich dann gekauft habe, oh, das war günstig oder war im Angebot, gerade Black Friday Wochen oder sonstiges, damit habe ich vieles ja auch wieder mir schön geredet und dann auch dementsprechend dann, wenn man mich dabei erwischt hat und dann noch gesagt, ja, das war ein Angebot, damit konnte ich mich rechtfertigen, aber letztendlich hat mich dann nachher auch nicht, haben mich keine Rabatte oder so mehr gestört.
Du hast ja gesagt, wenn die Pakete angekommen sind, du hast die dann noch manchmal direkt irgendwie zum Shop schicken lassen oder so. Hat das eigentlich dann gar kein Glücksgefühl mehr ausgelöst? Das heißt, die Ankunft der Ware, die du bestellt hattest, die war dann eher eine Belastung oder wie war das? Wie hast du das empfunden?
Das war wie eine Lehre, also letztendlich, am Anfang hat man sich gefreut, danach war es ja war's ein Paket, manchmal weiß man auch gar nicht mehr, was da drin ist oder was man da überhaupt bestellt hat. Und von daher, ja, habe ich dann abgeholt, reingeguckt, entweder habe ich das dann irgendwo hingestellt oder man wusste das halt oder meine Frau hat es dann gesehen, aber ansonsten habe ich das dann halt irgendwo versteckt oder einfach verschenkt, tatsächlich.
Ich stelle mir das schwierig vor für dein Umfeld. Es klingt jetzt für mich, als hätten die ständig Geschenke bekommen. Da wird man doch irgendwann, da wundert man sich doch irgendwann, oder?
Ja, so war es nicht ganz. Also vieles hatte ich dann ja auch über ein paar Jahre mal da rumliegen. Und dann ihr gesagt, ja, das haben wir noch, das kann ich dir noch vorbeibringen. Hab's natürlich ausgepackt und nicht im Paket dann davor oder im verschlossenen Paket vorbeigebracht. Das konnte ich immer sehr gut steuern, muss ich sagen. Wobei bei mir auch immer so das Ding war, ich habe viel Geld für, wieder Anführungsstriche, Freunde ausgegeben, wenn wir feiern waren oder was essen waren oder sonstiges. Meine Frau hat mir irgendwann gesagt, du musst hier nicht alles ausgeben. Die haben alle selber auch Geld und die arbeiten auch und du musst hier nicht eine Runde nach der nächsten schmeißen, so ungefähr, so salopp gesagt. Da habe ich immer viel mehr ausgegeben, tatsächlich, als ich dann... Zudem kam ja das Shoppen dann trotz allem noch hinzu. Aber letztendlich konnte ich das gut steuern, dass man mir das nicht angesehen hat. Gut situiertes Haus, beide arbeiten, beide Teile. Die können sich das doch leisten. Das merkt man erstmal grundsätzlich nicht.
Bis Sebastian schließlich doch aufgeflogen ist. Und das nicht etwa durch zu viele Päckchen, die zu ihm geliefert wurden, oder gesperrte Kreditkarten. Nein, Sebastian hat in einer Stresssituation einen Fehler gemacht.
Dadurch, dass ich neben dieser Kaufsucht halt auch immer noch, wenn es mir schlecht ging, viel gegessen habe, auch gerne gegessen habe oder irgendwas zu essen brauchte, auch ungesunde Lebensmittel, über Chips, über Cola, über dies oder das, nicht unbedingt Alkohol, dass ich dann vieles in mich hineingefressen habe, dieses sogenannte Binge-Eating ist das ja, was ich dann zudem noch hatte. Und aufgefallen ist das wirklich, als ich mal einen Kollegen halt beklaut habe, weil ich selber mein Portemonnaie nicht dabei hatte während der Arbeit und ihm dann in die Tasche gegriffen habe und mir da von dem Geld dann halt was zu essen geholt habe, weil es mir so schlecht ging, dass ich unbedingt wie ferngesteuert dann los musste, mir was zu essen zu holen. Und der Kollege, oder es war ein sehr guter Freund tatsächlich auch, der hat mich dann auch angezeigt.
Wie hat er das gemerkt? Hat er das gesehen oder?
Nee, der hat dann irgendwann in sein Portemonnaie halt geschaut und hat gesehen, dass ihm Geld fehlt. Und aufgrund dessen hat er mich dann, weil ich halt mit im Büro sitze oder da gesessen habe, dann letztendlich auch gefragt. Und ich habe es dann zugegeben und letztendlich hat er mich dann angezeigt. Und so ist das Ganze dann aufgefallen, dadurch, dass ich mich komplett offenbaren musste, auch meiner Familie, also meiner Frau, meinen Freunden dementsprechend, dann auch zum ersten Mal wirklich sagen musste, ja, ich habe hier noch einen privaten heimlichen Kredit und ich bin kaufsüchtig.
Und bis zu dem Zeitpunkt hatten weder deine Freunde noch deine Frau dein Kaufverhalten oder hätten das als problematisch eingestuft, außer dass deine Frau mal gesagt hat, vielleicht du müsstest nicht immer alle einladen?
Nee, also ihr sind dann so die Schuppen von den Augen gefallen. Sie hat immer geahnt, irgendwas stimmt nicht, aber konnte das ja nie irgendwie grundsätzlich unterlegen oder untermauern irgendwo oder mich damit konfrontieren, weil ich immer gute Ausreden hatte. Das lernt man ja dann als Kaufsüchtiger. Das ist sonst wirklich so keinem aufgefallen, sodass viele auch gesagt haben, das hätte ich nicht gedacht, tatsächlich.
Du hast diesen Moment dieser Enttarnung gerade als richtig schlimmen Moment beschrieben auch, weil das für dich wirklich dein Leben ja eigentlich verändert hat auf einen Schlag. Würdest du das als ausschließlich negative Situation beschreiben oder hatte das für dich auch was Erleichterndes, das einfach so sagen zu können?
Am Anfang ist es ja total schlimm gewesen, weil ja ich habe eine Straftat begangen und muss ja dann auch gucken, oh, kann man im Beruf bleiben, verliert man jetzt Freunde und so weiter. Eigentlich ist ja das alles jetzt eingetreten, was ich nicht wollte, nämlich verlassen werden und einsam sein und so. Wird sich meine Frau jetzt trennen? Wie geht's weiter in der Zukunft? Sehe ich meinen Sohn weiterhin? Und letztendlich, auch in der schweren Phase, standen tatsächlich meine Frau und meine wirklichen Freunde hinter mir und haben gesagt, nee, das schaffen wir zusammen. Und du musst jetzt den Schritt gehen und dann bin ich relativ zügig, habe mich dann halt online schlau gemacht, wo es denn Therapien für Kaufsüchtige gibt. Hab dann über Erlangen bin ich dann nach Hannover gekommen, zu MHH Hannover. Und da ist Frau Dr. Müller, die ist spezialisiert auf Kaufsucht. Da habe ich mich dann angemeldet und bin dann aus freien Stücken dahin gegangen und habe dann das Erstgespräch gesucht, die dann auch bestätigt hat, ja, ich bin hochgradig kaufsüchtig und habe mich relativ zügig dann darum gekümmert, dass ich in eine Therapie komme, wo ich in Hannover aufgrund von anderen Diagnosen dann auch über Binge-Eating, Depression, halt Kaufsuchtverhalten dann auch stationär aufgenommen worden bin und dann auch zudem zeitgleich dann noch die Kauftherapie begonnen habe dort. Heutzutage sage ich, ist es auch in diesem Dilemma, was jetzt momentan besteht oder so, gehe ich gestärkt raus und tue alles für meine Genesung oder für meine Stabilität und versuche mich weiterhin auch zukünftig damit auseinanderzusetzen, um nicht wieder rückfällig zu werden. Und was die Familie angeht und die Freunde, die stehen alle weiterhin hinter mir. Und finanziell sind wir auch momentan gut gestellt, sodass wir durchs Leben gehen können oder ich auch durchs Leben gehen kann. Ich habe viel an mir zu arbeiten weiterhin, das weiß ich. Ich weiß auch, dass ich auch rückfällig werden könnte, wobei ich auch eine Langzeittherapie jetzt begonnen habe oder die auch schon länger läuft, jetzt in eine Langzeittherapie umgewandelt worden ist und das werde ich mein Leben lang weiterhin machen.
Was ist dann eine Kauftherapie?
Also eine Kaufsuchttherapie, ja, da wird halt aufgezeigt, warum man denn kauft und nicht mehr stoppen kann. Und das ist wie so eine Verhaltenstherapie. Vielleicht kann man da mehr mit anfangen. Wo sind die Ursachen und was braucht es, damit gedanklich ein Kauffluss gestoppt werden kann? Was braucht es dafür? Oder was kann man sich halt selber für Mechanismen erarbeiten, um dieser Kaufsucht zu widerstehen? Bei mir ist das zum Beispiel, es gibt viele Skills, nennt man das ja auch, so Mechanismen, um sich selber zu beruhigen. Und wenn ich jetzt irgendwie das Gefühl habe, mir geht es nicht gut oder ich werde unruhig und irgendwas bräuchte ich jetzt, um mich zu beruhigen, um jetzt nicht gerade irgendwie jetzt Süßigkeiten zu essen oder was Ungesundes oder jetzt was kaufen zu müssen, habe ich für mich entwickelt, dass ich dann Hörbücher höre. Ich habe immer so meine Ohrhörer dabei. Mein Smartphone hat das eh immer Spotify drauf und dann werde ich mir was anmachen, damit ich einfach abgelenkt bin oder mich beruhige durch Hörbücher, die ich eh schon kenne, um dann nicht in einen Fluss oder so in die Sucht wieder zurückzufallen. Und ein weiterer Schritt ist, dass ich, was ich früher nie gemacht habe, ich habe nie geredet über meine Probleme, dass ich das dann anspreche, dass ich dann Probleme halt entweder mit meiner Frau, Familie oder den Freunden halt dann bespreche, was mir auch nicht immer leicht fällt, aber dass ich dann kurz so meine Wut rauslasse, darüber bin ich traurig oder verärgert und dann ist auch gut und dann brauche ich halt nicht kaufen. Und als Neuestes habe ich jetzt, um mich so glücklicher zu fühlen, habe ich für mich festgestellt, wenn ich mir Witze anhöre, also ich vergesse gerne Witze und kann mir die dreimal in 2 Minuten anhören und würde immer noch drüber lachen, das ist echt für mich so ein gutes, ja, so ein guter Skill, um mich dann wieder fröhlich zu fühlen. Wenn ich mich jetzt traurig fühle zum Beispiel, und obwohl es gar nicht, oder ich auch nicht weiß, wo es herkommt oder so, dass ich dann einfach dann nicht losgehe und kaufe, sondern halt diese Mechanismen, diese Skills halt bediene. Und das hilft mir momentan so ganz gut.
Das heißt, also ich meine, im Grunde war ja das Kaufen, also das Essen auch, aber auch das Kaufen war ja wirklich deine Droge. Hast du dann direkt einen kalten Entzug gemacht nach diesem Diebstahl oder hast du danach noch irgendwas gekauft?
Nee, da habe ich einen kalten Entzug gemacht. Ich habe auch alles offengelegt. Auch meine Frau hatte auch kompletten Zugang zu allen Konten oder zu meinem Bankkonto, hat das immer überprüft. Ich habe alles außer Hand gelegt. Ich habe die Karten halt ihr gegeben, meine Bankkarten. Die Kreditkarte, die hatte ich eh schon vorher sperren lassen. Ja, und dann haben wir uns einen finanziellen Plan aufgestellt, wie wir das dann alles ja wuppen können und was wir zur Verfügung haben und was noch an Schulden ausstehen, wie wir davon runterkommen. Genau, also da habe ich tatsächlich einen kalten Entzug gemacht und immer wenn ich was kaufen wollte oder ich bin nachher auch, oder anfangs bin ich gar nicht mehr einkaufen gewesen, habe auch nicht mehr online geshoppt, habe mein Handy dann dahingelegt, einen Laptop dahingelegt und dann war ich ja eh in der Therapie. Das war, glaube ich, auch ganz gut, dass ich da relativ zeitnah dann hinkam. Da hatte ich dann keine Zeit, jetzt was zu shoppen oder zu kaufen oder sonstiges wirklich, weil die Tage auch sehr voll waren, sehr anstrengend waren und ich mich da auf meine Genesung auch konzentriert habe. Und als ich nach Hause gekommen bin, dann fing das dann so langsam wieder an, dass wir gesagt haben, ja, du musst ja jetzt wieder im Alltag bestehen, also du musst ja einkaufen gehen können. Das gehört ja heutzutage dazu. Wie machen wir das? Dann haben wir eine App uns auf unser Handy geladen, wo ich dann wirklich immer draufstehen hatte oder wir beide gucken, was müssen wir einkaufen. Und das habe ich dann auch nur eingekauft. Und bin dann aus dem Lebensmittelladen dann wieder raus, ohne jetzt, wie ich es früher gemacht hätte, das noch zu kaufen oder das noch mitzunehmen. Oder das hört sich ja gut an, so dass man dann wirklich nur das gekauft hat, was meine Frau und ich abgesprochen hatten. Und das war anfangs sehr hart, aber es wurde immer besser. Man hat sich auch damit beschäftigt, was kostet das überhaupt, weil ich habe anfangs auch immer die teuren Sachen gekauft und nicht Angebote oder war dann zum Beispiel bei Edeka, was ja wesentlich teurer ist als Aldi oder Lidl oder so, dann bin ich halt woanders hingefahren. Aber es war schon sehr mühselig und anstrengend, dann wirklich nur das zu nehmen, aber es wurde immer besser. war dann auch stolz auf mich, habe mich dann auch selber so gedanklich belohnt, oh, gut, schön, dass du das geschafft hast. Und jetzt kann ich ganz normal wieder einkaufen gehen, ohne dass ich jetzt, oder ohne dass auch meine Frau jetzt die Angst haben muss, ich würde über Gebühr irgendwas anderes noch kaufen.
Mir ist noch eine Frage eingefallen. Mhm. Wie war das erste Zusammentreffen mit dir und deiner Frau nach diesem Vorfall? Also weil das klingt, als wenn ihr richtig, richtig toll miteinander irgendwie diese Krisensituation bewältigt. So. Und ich höre ja auch wirklich raus, dass du, ja, also ich finde es wahnsinnig stark, wie du das beschreibst. Das war bestimmt noch nicht so leicht, wie das jetzt klingt im Erzählen, aber irgendwie habt ihr das richtig toll zusammen hinbekommen, habt euch gemeinsam einen Plan gemacht. Wie war dieser Moment, als auch deiner Frau, wie du sagtest, als ihr die Schuppen von den Augen gefallen sind, wie ist sie da auf dich zugegangen oder was waren so ihre Gedanken, die sie dir mitteilen wollte?
Oh, ich glaube, sie war schockiert, hat aber zeitgleich irgendwo gesagt, wir schaffen das irgendwo, egal wie das ausgeht, egal ob wir uns trennen oder sonstiges, wir schaffen das auch im Guten und ich möchte dir helfen. Ja, ohne sie hätte ich das alles nicht wuppen können, ohne sie und meine Freunde.
Aber auch ohne deine Stärke und dein Engagement, ne? Das habt ihr quasi im Team gemacht.
Ja, unter anderem das und auch professionelle Hilfe halt gesucht, ne? Dass ich dann auch gesagt habe, nee, ich will das aus freien Stücken, will irgendwo gesund werden oder stabil werden. Und zwar relativ zügig. Mit dem Kopf durch die Wand, aber letztendlich läuft es ganz gut und ist auch genau richtig so gewesen. Also sie unterstützt mich da von Anfang an. Natürlich gab es Streitereien, natürlich haben wir gestritten, natürlich wurde es auch laut und hat man noch die Gedanken gehabt, man trennt sich oder so. Und von meiner Seite aus letztendlich hat meine Frau so viel Kraft und so viel Liebe reingesteckt, dass das immer noch aufrecht gehalten, wie du dich halt nicht verlassen wirst und eine Familie habe. Das sagt sie auch immer noch, ne? Du hast eine Familie, du bist nicht alleine, auch wenn ich manchmal solche Gefühle habe, immer noch.
Eine sehr wichtige Rolle bei der Verarbeitung der Kaufsucht und vor allem den Verletzungen, die dahinter stecken, spielt für Sebastian bis heute Astrid Müller. Sie begleitet ihn von Anfang an therapeutisch und hat mit ihm auch vor diesem Interview erwägt, ob ein intensives Gespräch wie dieses für ihn gerade eine gute Idee ist. Müller hat sich schon vor vielen Jahren entschieden, dem Thema Kaufsucht besondere Aufmerksamkeit zu schenken. Im Interview hat sie mir erklärt, dass das Thema im medizinischen Kontext mittlerweile zunehmend ernster genommen wird.
Es hat sich gerade in den letzten 10 Jahren sehr, sehr viel getan. Wenn ich vor 10 Jahren Vorträge gehalten habe, wurde ich schon so vom Großteil der ZuhörerInnen belächelt. Das ist jetzt nicht mehr so. Ich glaube, wir haben mit unserer Forschung sehr dazu beigetragen. Es gibt ja die Betroffenen, ja, also 5% der Erwachsenenbevölkerung haben ein sehr erhöhtes Risiko oder sind von Kaufsucht betroffen oder haben eine sehr starke Neigung dazu. Und ich glaube, wir konnten gut dazu beitragen, gemeinsam im Verbund mit anderen Kolleginnen, zum Beispiel von der Universität Duisburg-Essen oder aus Nürnberg oder von der Salus-Klinik in Friedrichsdorf, das weiter zu verbreiten, sodass ich mir wage zu behaupten, es ist keine Lotuswissenschaft mehr. Wir kriegen Überweisungen von niedergelassenen KollegInnen, von anderen Klinikerinnen. Wir sind mittlerweile eingeladen zu den großen Psychosomatik- und Psychiatrie-Kongressen, also nicht nur bei den spezifischen Suchtkongressen, um dazu zu referieren in Form von State-of-the-Art-Vorträgen. Also ich glaube, wir sind aus dieser Ecke raus. Es könnte noch breiter sein, aber es hat sich bereits deutlich gebessert.
Astrid Müller arbeitet nicht nur als Psychotherapeutin, sondern forscht auch zu Kaufsuchtverhalten. Dabei stellt sie bisher zwar keine eindeutige Verschiebung vom krankhaften Shoppen in Geschäften zu Online-Shops fest, wohl aber eine neue Verhaltensweise, die ungesundes Kaufverhalten besonders online problematisch macht.
Das ist auch der Unterschied zur Kaufsucht im stationären Handel. Genau dieses Recherchieren, dieses Browsen. Und das machen unsere PatientInnen sehr extrem. Also hier geht es nicht mehr nur darum, wann wird wirklich etwas bestellt, also käuflich erworben, dann kommt es zum Kaufabschluss, sondern das wirklich stundenlange Browsing am Tag oder in der Nacht interferiert ja noch viel mehr mit Alltagsaufgaben oder anderen Hobbys. Ja, also während der Arbeit, während eines Vortrages, an der Bushaltestelle, während der Familienfeier oder ähnlichen Sachen wird das gemacht. Das Gefühl für Zeit und Raum geht ein Stück weit verloren. Oh, ich war jetzt viel länger hier drauf. Also das stört sich viel mehr mit Alltagsaufgaben. Und es gehört zur Online-Shopping-Sucht dazu. Das ist also nicht nur das Erwerben, das Kaufen, sondern auch dieses extreme Browsing. Das ist sehr wichtig.
Sebastian hat nach der ersten Therapiephase entschieden, sich aktiv für die Aufklärung über Kaufsucht einzusetzen und eine Selbsthilfegruppe in seiner Region gegründet. Wie es dazu kam, erzählt er uns.
Die letzten Stunden in der Therapie in Hannover, was die Kaufsucht angeht, da kam dann die Frage auf, was mache ich eigentlich danach, wenn das jetzt hier vorbei ist? Und klar war, dass ich in eine ambulante Therapie oder dann letztendlich in eine Langzeittherapie gehe. Aber was kann man noch machen? Und da hatte ich mal geschaut, oder Selbsthilfegruppen finde ich ja so ganz gut, ob es überhaupt eine gibt in meinem Umfeld. Und da hatte ich mich dann mal erkundigt. Und die gab es noch nicht. Zeitgleich hat sich eine andere Betroffene in dem Gebiet auch gemeldet bei einer Institution, die für Selbsthilfegruppen oder die Koordinierungsstelle für Selbsthilfegruppen sind. Und dann hatten wir uns da getroffen und letztendlich dann zusammen eine neue ins Leben gerufen, weil in der Region gab es schon mal eine, aber die ist irgendwie im Sande dann verlaufen. Und jetzt sind wir auch schon seit März dabei, letzten Jahres, und sind auch, muss man auch sagen, das ist viel, 10 Betroffene hier in der Region, die auch fast regelmäßig dann immer dabei sind. Und das hilft mir auch, darüber zu sprechen, also vielleicht auch meine Therapieerfahrung da mit reinzubringen oder meine Hilfestellung. Und man wundert sich doch, wie viele Leute sich, oder sagen dann, zumindest habe ich eine Tendenz zur Kaufsucht. Und möchte das mal in einer Gruppe besprechen, weil zu Hause kann ich mich da nicht öffnen oder den Familienangehörigen das mitteilen. Zwei, die auch bei uns sind, die werden auch dann irgendwann nach Hannover gehen, jetzt auch in eine Therapie. Und das ist natürlich auch ganz schön, dass die dann auch den Mut aufbringen, dann sich dort zu melden oder sich dann professionelle Hilfe dann auch zu suchen. Also das Thema ist ja schambehaftet. Also wenn einer sagt heutzutage, ja, ich bin kaufsüchtig, dann wird es auch angeguckt. Von vielen Menschen ist, ja, ich kaufe auch viel. Was ist denn Kaufsucht überhaupt? Weil das ja noch gar nicht, also es verbreitet sich immer mehr und wird ja auch medizinisch halt vorangeführt irgendwo. Und als Impulsstörung gilt es ja momentan noch. Aber man wird auch leicht belächelt, so, ja, du kannst einfach nicht mit Geld umgehen und das so einfach ist es halt nicht. Es sind hohe Kriterien an eine Diagnose Kaufsucht gestellt. Nicht jeder ist gleich kaufsüchtig, bloß weil er mal viel kauft. Das wird dann tatsächlich in den Instituten, dann in den Krankenhäusern dann wirklich diagnostiziert und manifestiert. Genau. Ja.
Wie schnell hat sich diese Gruppe gefüllt? Also war das so, jetzt ist sie endlich da und dann waren sofort viele Leute da? Oder wie war so die Resonanz?
Diese Koordinierungsstelle hat das dann natürlich, hat da Werbung für gemacht, dass es eine neue Gruppe gibt. Und dann waren wir relativ, ja, eine Woche später, also als wir das dann inseriert hatten und auf der Seite dann letztendlich auch online ging, waren wir relativ schnell 5 Betroffene. So nach und nach kamen dann immer einige noch dazu. Andere sind auch dann wieder gegangen, haben gesagt, ah, es ist doch nichts für mich oder aus zeitlichen Gründen, das ist. Manchmal ist das auch zu ein langer Anfahrtsweg dann, weil so viele Selbsthilfegruppen gibt es nicht in dem Raum, was die Kaufsucht angeht.
Also ich habe bei uns hier in Mitteldeutschland geschaut und da habe ich tatsächlich keine einzige gefunden und ich habe auch wirklich mich viel rumgefragt in Institutionen, die auch Selbsthilfegruppen quasi so verbinden und Übersichtsseiten. Also da gab es das gar nicht. Da war ich auch ein bisschen überrascht. Du hattest gerade schon gesagt, dass auch Menschen kommen und sagen, ja, ich habe hier eventuell eine Tendenz. Könntest du das benennen, was das so typische Symptome sind?
Ja, tatsächlich viel kaufen ist.
Ach so. Wann? Aber genau, das ist das, was du sagst, ne? Was ist viel kaufen?
Genau, was ist viel kaufen? Also es sind auch Betroffene bei uns, die halt keine finanziellen Probleme haben, aber die sagen, ihr Kaufverhalten ist so extrem, dass sie halt viel im Internet sind und gucken, was kann man kaufen, wo gibt's Rabatte. Also viele fahren auf Rabatte ab, so ein Schnäppchen, die damit gecatcht werden, obwohl sie es dann nicht brauchen, sich aber dann auch überlegen, wie kann ich das jetzt für mich selber legitimieren, dass ich das kaufen muss. Oder halt, oh, ich fange mal ein neues Hobby an zum Beispiel, und dass man sich da dann in dieses Hobby reinfuchst und sich dann alle Materialien halt zusammenstellt und einkauft, obwohl man es gar nicht braucht oder auch gar nicht benutzt letztendlich. Viele sagen auch, ja, ich habe so viel im Schrank oder so viel in den Räumen liegen, was ich gekauft habe, aber gar nicht benutze über Jahre, aber es liegt da weiterhin rum. Viele kaufen dann auch Kleidung oder Schuhe. Oder halt tatsächlich sagen auch, wir gehen jeden Tag essen, obwohl wir das finanziell gar nicht stemmen können. Ne? Einige sind auch aufgrund dessen ja auch schon in der Insolvenz und sagen, ja, trotzdem habe ich diesen Kaufdrang. Und immer hört man wieder raus, wenn es mir nicht gut geht, muss ich mir was gönnen, muss ich mich selber aufwerten. Und dann redet man ja zu Hause entweder gar nicht drüber. Oder der Partner sagt vielleicht, ja, wir haben doch das Geld, das ist jetzt keine Kaufsucht, oder gönn dir das doch und dann lass es doch liegen. Und man gibt das ja auch teilweise dann nicht wieder weg. Also ich habe vieles immer wieder weggegeben, andere horten ja dann aber auch dann entsprechend. Das kann ja auch passieren.
Würdest du sagen, dass die meisten online kaufen, also ich meine, wenn man essen geht, das ist offensichtlich ja nicht online, aber so im Geschäft shoppen, ist das auch für viele Thema oder sind das schon eher so diese Online-Käufe?
Mittlerweile ist, glaube ich, vermehrt sind das Online-Käufe. Da ist man anonym, muss sich vor keinem rechtfertigen oder man muss nicht rausgehen dafür, das geht schnell. Jeder hat einen Laptop, jeder hat ein Smartphone, jeder hat irgendwo ein iPad oder sonstiges, wo man schnell gucken kann, zwischendurch gucken kann, auf der Arbeit auch gucken kann. Oder also man kann ja überall gucken und relativ zügig drücken und sagen, ich kaufe das jetzt ein. Man kriegt ja auch die ganzen E-Mails oder Spam-E-Mails, sonstiges, Rabattangebote und. Selbst von den Bezahlunternehmen selber ist das schon so konfiguriert, dass man dann letztendlich ja auch auf Rechnung bestellen kann. Das spielt alles damit rein, dass man relativ zügig dann auch, ja, kann ich ja den nächsten Monat bezahlen, hole ich mir jetzt. Das wird alles mehr und mehr online passieren. In der Selbsthilfegruppe gehen wenige analog shoppen, nenne ich es mal. Die dann tatsächlich, oder in Secondhand-Läden, dann geht man schon analog shoppen, aber ansonsten ist das viel online.
Ich finde es auch interessant, weil ja eigentlich auch Kinder oft schon Ziel von Werbung sind, ne? Mhm. Und jetzt hast du ja nun auch ein kleines Kind. Wie gehst du damit um, wenn dein Kind sagt, oh, guck mal, Papa, das will ich jetzt auch alles haben?
Ja, das merkt man schon, aber wir können auch, gerade meine Frau und ich sind da, was das Kind angeht, fahren wir eine Linie in dem Bereich, dass wir sagen, man kann sich vieles wünschen, aber man bekommt nicht alles. Und so versuchen wir ihn jetzt auch zu erziehen. Und er bekommt auch nicht alles von uns oder sagen auch dann zum Beispiel Großeltern, die dann auch gerne mal was über Gebühr schenken, sollen sie auch machen. Aber wenn das dann jetzt zu viel ist oder zu teuer ist, das musste jetzt nicht sein, weil er lernt ja dann nicht vernünftig damit umzugehen. Es wird immer schwierig, also Betroffene bei uns in der Gruppe sagen auch so, die Kinder, die schon älter sind und so, kaufen dann auch tatsächlich schon auf Online-Plattformen ein. Das finde ich tatsächlich sehr grenzwertig, dass da mehr Schutz für junge Erwachsene oder Kinder halt da sein muss, auch von der Gesetzgebung her, dass die halt nicht einfach so online anonym einkaufen gehen können. Temu ist ja, glaube ich, momentan auch wieder ganz stark im Kommen. Da kann man ja auch Spiele spielen und dann mit den erworbenen Coins oder so dann letztendlich auf der Temu-Seite einkaufen gehen. Das wird viel, habe ich jetzt mal festgestellt, habe auch mal so rumgefragt. Das wird viel von Kindern und Jugendlichen halt schon benutzt und relativ zügig. Und da gerät man dann auch in eine Schuldenfalle, kann man in eine Schuldenfalle geraten, die gravierend sein kann dann, ne? Und man kein Verhältnis mehr zum Einkaufen hat.
Das ist ja wirklich auch abstrakt, wenn ich mir das vorstelle. So eine Fantasiewährung wie der, weiß ich nicht, Temu-Dollar, den du dir irgendwie erarbeitest, indem du da quasi irgendwie Zeit mit irgendwelchen Spielen verbringst. Also ja, finde ich auch schwierig. Du möchtest ja das Thema Kaufsucht im Bundesgesundheitsministerium auch auf die Agenda bringen und hast das auch schon ein Stück weit geschafft. Nämlich vor ein paar Wochen warst du mit anderen, die sich hier engagieren bei dem Thema, bei Burkhard Blinert, dem Drogenbeauftragten des Bundesgesundheitsministeriums.
Mhm.
Wie verlief da das Gespräch?
Ich war mit Frau Dr. Müller da und Frau Georgiadis, die ist in Nürnberg in der Klinik und sehr dem Thema Kaufsucht zugewandt. Und da wurden wir freundlich begrüßt. Wir hatten auch gedacht, dass wir so eine halbe Stunde hätten und dann letztendlich nice to know. So ist es aber nicht gewesen tatsächlich. Man hat uns angehört, man hat mit uns darüber gesprochen, ist in Austausch geraten und möchte das jetzt die Kaufsucht an sich auch auf den Plattformen des Bundesgesundheitsministeriums ein bisschen vorantreiben, das mal zu überarbeiten, mal zu schauen, was da wirklich noch hintersteckt und wie man präventiv halt gegen diese Kaufsucht einwirken kann und mehr Aufklärung leisten kann, was das Thema angeht. Das war ein sehr positives Gespräch. Wir wollten jetzt keine Fördergelder oder sonstiges haben oder wir wollten tatsächlich und haben denen auch angeboten, weiterhin mit denen in Kontakt zu bleiben und auch beratend zur Seite zu stehen, gerade ich auch als Betroffener, was man noch bräuchte oder aus der eigenen Erfahrung heraus, wie man damit umgehen könnte oder was es braucht, damit die Sucht eingedämmt werden kann. Also ich persönlich fand es sehr positiv, dieses Gespräch.
Kam das bei dir aus dem Inneren heraus, dass du gesagt hast, boah, ich muss irgendwie das an eine offizielle Stelle gehen und da darauf hinweisen, wie groß das Problem ist? Oder wurdest du quasi motiviert, dich als Betroffener zu involvieren in diesen Prozess?
Es gab ja schon eine Dokumentation über Kaufsucht im letzten Jahr und da hat der Blinert ja auch gesagt, ja, es klang so ein bisschen durch, wir wissen ja gar nicht, ob wir Kaufsüchtige in Deutschland haben. Um das vorsichtig zu formulieren, oder was die brauchen, weil mit uns spricht ja keiner. Und dann hatten Frau Müller, Frau Georgiadis und ich halt einen Brief ans Gesundheitsministerium geschrieben, auch persönlich dann unterschrieben und haben diesbezüglich seine Aussagen dann um ein Gespräch gebeten. Und da wurden wir tatsächlich dann auch eingeladen und konnten dann persönlich mit ihm und seinem Team dann sprechen über die Kaufsucht. Das war so die Motivation aus der Dokumentation heraus, dass wir gesagt haben, komm, wir versuchen da mal einen Termin zu bekommen, damit man auch sieht, was schon alles über Jahre an Forschung betrieben worden ist und dass es halt Kaufsucht gibt, auch in Deutschland. Und ich auch als Betroffener bereit bin, da ein Stück weit mehr in die Öffentlichkeit zu gehen, für die Kaufsüchtigen auch und den Mut aufzubringen, dass man sich nicht mehr so versteckt, dass wir halt da sind und wir auch ein Teil der Gesellschaft sind.
Was ist denn das Letzte, was du dir gegönnt hast oder was du dir Schönes gekauft hast?
Ja, klingt banal und lustig, aber ist eine Blockflöte. weil wir im Zirkus waren mit unserem Sohn und da war so ein echt guter Blockflötenspieler und früher hatte ich auch mal Blockflöte gespielt und habe dann gesagt so, ja, dann ich gönne mir jetzt eine Blockflöte, also dann auch bei Kleinanzeige, also nicht neu, sondern tatsächlich wird dann auch bewusst, man muss nicht alles neu kaufen, man kann auch wiederverwerten, nachhaltiger einkaufen und dann habe ich jetzt eine Blockflöte gekauft und spiele da tatsächlich auch wieder mit, das kann ich sogar noch. Ich habe mich selbst gewundert, aber es geht relativ zügig, ja.
Ganz am Ende unseres Interviews stelle ich immer die gleiche Frage. Und diese Frage, die ist ganz offen und ich bin gespannt, was du sagst. Die Frage heißt, was wünschst du dir?
Ich wünsche mir gar nichts mehr, weil ich gemerkt habe und auch feststellen durfte, dass ich alles habe. Und das sind meine Familie und meine Freunde. Und mein offenes Herz wieder, das glüht und nicht schwarz ist. Das kann ich dazu sagen.
Und jetzt noch ein Podcast-Tipp für euch. Die Kölner Silvesternacht 2015 hat sich bei vielen Menschen ins kollektive Gedächtnis gebrannt. Damals wurden mehr als 600 Frauen Opfer von sexuellen Straftaten. Die Täter waren meist Männer aus Nordafrika. Der Podcast Cut, das Silvester, das uns verfolgt, vom WDR beschäftigt sich in 5 Folgen damit, welche Auswirkungen diese Nacht bis heute hat. Es geht unter anderem um die Frage, welches Frauenbild könnte ein Auslöser für die Taten gewesen sein? Und wie werden die Ängste, die damals aufgekommen sind, bis heute politisch geschürt? Alle Folgen des Podcasts könnt ihr unter anderem in der ARD Audiothek hören. Und den Link findet ihr in den Shownotes. Wenn du mir für diesen Podcast ein Thema vorschlagen möchtest oder deine Geschichte erzählen möchtest, dann schreib mir an tabubruch@mdraktuell.de. Gern auch anonym.
MDR Aktuell. Tabubruch. Der Podcast über Schicksale hinter die Nachrichten.